Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation. Lauer, Wehner, Lauer. Situation bewältigt Gäste Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 194. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 26.06.2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Streit, Schlichtungsverfahren und Wärmepumpen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die muss ich zum Glück nicht alleine bewältigen. Das wäre auch gar nicht schaffbar angesichts dessen, wie die Gesamtsituation vor sich her Gesamtsituation. Ich mache das mit meinem Podcastpartner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Mitträger der Gesamtsituation, Mitbewältiger.
Ja.
Ja.
Willst du meinen Namen noch sagen, oder?
Lieber Christopher Lauer, Historiker und Publizist, Mitglied des Abgeordnetenhauses AD. Und ja. Semper ins B und
ja, ja, ja.
Überhaupt Universalgenie.
Und überhaupt. Und ja, ich glaube schon.
Überall gebrauchter.
Vor 100 Jahren hätte ich wahrscheinlich von Beruf noch Universalgenie werden können.
Die Lauersche Farbenlehre.
Dafür ist, ja, das ist eigentlich geil, ne, wenn du dir so überlegst. Weißt du, vor 100, 200 Jahren sah Wissenschaft so aus. Du hast dir halt irgend so einen Scheiß ausgedacht. Und dann hast du halt einfach Kraft deiner Breitbeinigkeit, hast du dann gesagt. Das ist jetzt so. War dann wie bei Goethes Farbenlehre total falsch, aber man musste das dann einfach nur mit Inbrunst vertreten.
Noch heute gibt es Fachgebiete, in denen so vorgegangen wird.
Und ja,
einzelne Vertreter von Fachgebieten, in denen anders vorgegangen wird, die trotzdem so vorgehen. Ja, einiges gibt es.
Ja, wäre jetzt auch was für den Psychoanalytiker herauszufinden, warum mir da sofort Jens Spahn in den Kopf kommt. So.
Der kommt gleich noch. Das war sozusagen Spahn-Präkox jetzt. Und
ja.
Wir wollen ja auch ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Ja. Deshalb erläutere ich jetzt mal,
ja, genau,
worum es hier geht.
Was machen wir?
Es geht um faktenbasiertes Aufregen zur Emotionsregulierung und natürlich mit dem Fernziel der Bewältigung der Gesamtsituation. Das geht so, man muss sich die Dinge etwas genauer angucken, bevor man sich aufregt. Und sonst, wenn man sich direkt drüber aufregt, zieht man die falschen Schlüsse daraus und reagiert falsch darauf. Es ist so, als würde man gewissermaßen, wenn man in eine Auseinandersetzung gerät, sofort losschlagen. Ja, das ist sozusagen das nicht faktenbasierte Aufregen. Und das faktenbasierte Aufregen ist erstmal beschimpfen. Ja.
Ja.
So ist das.
So ist das. Gut, und manchmal werden sich die Fakten von selbst, muss ich an dieser Stelle noch sagen. Ne? Also das ist manchmal, reicht es, Dinge auszusprechen und dann kommentieren die sich so dermaßen selbst, dass es keines weiteren Kommentares bedarf. Was es auch nicht bedarf, sind die Dinge, über die wir reden, in der Kategorie, worüber wir nicht reden, quasi auch fast schon ein Gründungsmitglied von Lauer und Wehner. Eine Kategorie, in der es darum geht, dass wir einmal über Sachen reden, damit ihr nie wieder über sie reden müsst getreu dem Motto Stop Making Stupid People Famous. Also es gibt verschiedene Gründe, warum man nicht über Dinge redet. Einmal, weil sie vielleicht sehr dumm sind, dann, weil es sogenanntes Ragebait ist oder weil es komplett trivial und nicht erwähnbar ist, wie der Frostbitten-Penis von Prinz Harry.
Ah, der war länger nicht dabei. Schön.
Der war länger nicht mehr dabei. Ich finde auch schön, dass du länger jetzt gesagt hast. Im Zusammenhang mit Frostbitten-Penis ist nochmal ganz, kommt eine ganz schöne neue Assoziation. Ja, worüber wir
heute
nicht
reden. In der Version ab 18.
Uiuiui, Teresa Orlowski geprüft. Ja.
Rocco Siffredi.
So, ja, genau, jetzt sagen wir alle nochmal einen Pornodarsteller. So, also in der Kategorie, worüber wir nicht reden, geht es heute um einen Tweet des regierenden Bürgermeisters von Berlin oder den regierenden Bürgermeister Berlins? Wie, Ulrich, wie sagt man es richtig?
Hauptsache Genitiv, ist beides richtig.
Hauptsache Genitiv. Also viele, denkt euch einfach die vielen Esse da dran. Also der regierende Bürgermeisters Berlins, Kai Wegners, twitterte heute, in Berlin sollten sich alle so fortbewegen können, wie sie es wollen, ob zu Fuß, mit dem Rad, mit dem ÖPNV oder mit dem Auto. Auf den Mix kommt es an und auf die Sicherheit. Ein autofreies Berlin grenzt aus und passt nicht zu einer Metropole. Das wird es mit mir nicht geben. So. Weiß ich nicht. Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, stumm vor Entsetzen und sprachlos vor Fassungsverlust. Kurzer Background. Das Verfassungsgericht des Landes Berlin hat über die grundsätzliche Zulässigkeit eines, ich stehe da nicht ganz sicher, aber meines Erachtens über die grundsätzliche Zulässigkeit eines entsprechenden Bürgerbegehrens entschieden. Shame on me, dass ich das rechtlich gerade nicht parat habe.
Ja.
Und gesagt, ja, da kann man jedenfalls mal eintreten in diesen etwas komplexeren Vorgang des Bürgerbegehrens mit dem Ziel, den Innenstadtbereich, Bereich Berlins autofrei zu machen.
Ja.
Auch nicht recherchiert habe ich, wo denn eigentlich in Berlin der Innenstadtbereich ist. Das konnte ich auch in den letzten Jahren und fast Jahrzehnten, die ich hier verbracht habe, nicht feststellen, wo die Innenstadt von Berlin ist. Das ist aber gleichgültig. Ich glaube, es geht um eine sehr starke Einschränkung des Individualkraftfahrzeugverkehrs im Bereich des sogenannten großen Hundekopfs. Das kann man sich ja einmal anschauen für Leute, die nicht täglich auf den Stadtplan von Berlin schauen. Das sieht dieser Ring, der Berlin Zentrum oder Zentren umgibt, sieht aus wie ein Hundekopf. Ja, da gibt es Leute, die sagen, da soll wenig bis gar nicht Auto gefahren werden. Und die CDU hat schon im vergangenen Wahlkampf damit geworben, die wenigen Errungenschaften im Verkehr, die es in Berlin gab, ein paar 30er-Zonen und Pop-up-Radwege und Ausbau des Radverkehrs, das rückgängig zu machen. Ja, und jetzt kommt der regierende Bürgermeister mit so einem ganz, ganz starken Statement.
Ne? Ja.
Also ganz stark. Und also ich meine, das ist auch so an Biederkeit überhaupt nicht zu übertreffen. Das ist
ja
so.
Und an Gaslighting auch so ein bisschen.
Ja, also Gaslighting und also da ist so vieles auch falsch dran und also einfach zum Beispiel der Satz, auf den Mix kommt es an, also das hat ja null Grundlage in irgendetwas Erforschtem, wie auf den Mix zwischen Auto und Fußgänger oder was, auf den Mix kommt es nicht an und auf die Sicherheit. Und das ist natürlich, das ist ja sachlich evident falsch, dass das Auto, der PKW, dass es Umstände geben soll, unter denen das die Sicherheit im Straßenverkehr fördert.
Ja.
Also das ist, fördert die Sicherheit nur, wenn man selber Autofahrer und der oder die andere Fahrradfahrer oder Fußgänger ist. Das ist dann so gesehen sicherer für den, die Person, die im Auto sitzt. Also das ist auf ganzer Linie falsch und für mich und wahrscheinlich auch mit Sicherheit auch für dich, die wir ja in Berlin leben, so viel sei verraten, trotz der stets zu warnenden Anonymität hier.
Ja, im Führerbunker.
Ja, auf Wunsch unserer Personenschützer. Und deshalb ist es, hat es auch so was Deprimierendes. Weil man sieht,
es
also,
ist total deprimierend.
Das, auf dem Sektor wird es hier nie vorangehen. Es wird nie so etwas geben wie
Paris.
In Paris. Ist noch nicht mal so gibt's wie in London.
Nicht.
Das ist vollkommen undenkbar, wenn da Gestalten so einen Mist, also wirklich richtigen Mist. Ja, dagegen ist also dieser Bullshit von Technologie, das ist noch nicht mal Bullshit, weil sich das noch nicht mal irgendwie einen Anstrich gibt, was irgendwie Erkenntnis aufgeladen ist zu sein. Es ist, es ist totaler Unsinn. Und ja, in dem Sinne muss man da auch nicht drüber reden. Über Kai Wegner sollte man im Grunde genommen gar nicht reden. Das ist irgendwie ein, es ist eine wirklich sehr deprimierende Gestalt. Und das ist ja immerhin ja unser sowas wie ein Ministerpräsident.
Sowas wie ein Ministerpräsident, sehr gut.
Ja. Jedenfalls formell. Mhm. Materiell ist er wirklich gar nichts. Und dann muss man natürlich sagen, dem kann man jetzt nur mit einer gewissen Polemik beikommen. Kai Wegner hat ja eine Freundin, eine Lebensgefährtin.
Ja.
Und die ist ja Bildungssenatorin in Berlin. Und die hat ja jetzt gerade ihrerseits behauptet, von einem homosexuellen Lehrer, der sich über einen Rechtsanwalt bei der Bildungssenatorin beschwert hat, dass er tierisch gemobbt wird, hat gesagt, sie hätte diesen Brief nie erhalten. Dann musste sie allerdings nach nochmaligem Blick wahrscheinlich eines Praktikanten in die Akte sagen, wenn ich gesagt habe, ich habe den nie erhalten, ist es falsch. Ich muss sagen, ich habe ihn erhalten. Naja, und da ist also Kai Wegner, hat einfach gar nichts unter Kontrolle. So.
Ich glaube, ich kann erklären, warum das so eine starke Irritation auslöst, dieser Tweet. Und zwar, weil er sich einer Sprache der, weiß ich nicht, Multipluralität, der Multikulturalität bedient. Ja, ich meine, man könnte den ja leicht umstellen. Ja, in Berlin sollen alle so leben können, wie sie wollen. Weiß ich nicht, Ausländer, Deutsche, Lesben, Schwule, Jung und Alt, auf den Mix kommt es an. Ja, so, also das wäre ja ohne Probleme möglich. Und das funktioniert also in diesen Beispielen, weil es geht um die gleiche Sache, nämlich Menschen, die aber verschieden sind. Hier wirft er alles munter zusammen und tut so, als wäre es möglich in irgendeiner Realität, dass ein Fußgänger und ein Radfahrer und ein Auto irgendwie gleichberechtigt denselben Raum einnehmen könnten, den sie einnehmen, was halt Quatsch ist, weil de facto, das nimmt man nicht so wahr, weil man es natürlich nicht sieht, aber de facto sind Straßen für Fußgänger, also von Autos benutzte Straßen für Fußgänger, Lava. Da trittst du nicht drauf. Das könnte auch eine Schlucht sein oder so, ja. Und das ist dieses Gaslightige an dieser Aussage, dass der da irgendwie so tut, als wäre das möglich, ja. Als würden wir das nur nicht machen, ja. Und dann dieses ein autofreies Berlin grenzt aus. Ja, also Kai Wegner könnte ja mal den 15 Verkehrstoten im Jahr 2025 in Berlin erzählen, wie sehr das ausgrenzt. Wie sehr sie sich ausgegrenzt fühlen. Also er bedient sich da einer Sprache, die man klassischerweise nicht in solchen Zusammenhängen benutzt. Und ich glaube, das ist noch das aller
fieseste,
Ja, ja, hinterfotzigste.
Das ist das allerhinterfotzigste an dieser Stelle. Was auch immer
die Etymologie dieses Begriffs sein mag. Und es spielt, also das finde ich sehr, sehr luzide von dir bemerkt, dass es im Grunde genommen, wenn man da irgendwie, wenn man da statt Autofahrer irgendwie Queer People reinsetzen würde, dann könnte diese Aussage von Kai Wegner richtig werden. Und hatte aber nicht. Und es gibt eben auch, und das hat auch der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin bei der Frage, ob jetzt der Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens mit dem Ziel weitgehender Autofreiheit rechtmäßig ist, sehr deutlich gemacht, dass es ein Gedankenfehler sei, zu glauben, die aktuelle Gewährleistung oder Schaffung von Straßenverkehr, das sei ein Status, der sozusagen überrechtlich produziert worden ist. Das sei ein, so eine Art Naturrecht, dass man Auto fahren darf in der Innenstadt. Hat eben der Verfassungsgerichtshof des Landes gesagt, nein, das ist ein, also sinngemäß, das ist ein grundlegender Denkfehler, zu glauben, nur weil man da heute Auto fahren darf, durch den Tiergarten zum Beispiel, nur weil man da heute Auto fahren darf, hat man das als verfassungsmäßig gewährleistetes Recht und hat man das so als höherrangiges Recht, als Recht, das höherrangig ist, als so ein schlichtes Landesgesetz oder eine Verordnung womöglich sogar nur, die sagt, nee, hier darfst du nicht fahren, hier darfst du nicht parken, hier dürfen nur Räder rein. Und da haben die gesagt, nee, nee, Moment mal, also das ist schlicht und einfach eine Frage der Widmung, ne? Da darf das Land oder auch die Städte und Gemeinden, die dürfen einfach sagen, hier wird nicht Auto gefahren. Genauso wie sie sagen dürfen, hier wird doch Auto gefahren. Und das ist ein Grundverständnis, das ist nicht umstritten. Also man kann jetzt sagen, vielleicht ist die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, müsste man sie mal lesen, ob die über jeden Zweifel erhaben ist oder nicht, mag alles sein. Aber jedenfalls der Versuch, die Möglichkeit an bestimmten Stellen eines Gebietes Auto zu fahren, das mit Grundrechten zu begründen, der ist rechtlich, nach dem, was hier in den letzten 100, 200 Jahren gelaufen oder seit es das Auto gibt, rechtlich gelaufen ist, sehr falsch. Und allgemeine Handlungsfreiheit und Ähnliches, das ist alles, steht nirgendwo, Auto fahren darf man. Und das muss auch alles gegeneinander abgewogen werden, natürlich. Und wenn man mal die Interessen da gegeneinander abwiegt, die Interessen der Menschen, die sich in den Straßenverkehr begeben, dann sind die Aussichten für den PKW sind ausgesprochen schlecht. Das ist ausgesprochen schlecht. Der ist dreckig, gefährlich, ressourcenverschlingend und überhaupt. Und alles. Und insofern, größeren Mist kann man eigentlich nicht erzählen. Und man hört ja auch förmlich dann da, wie jemand die Klage anstimmt, dass da der arme Handwerker aus den Außenbezirken
und die alleinerziehende Mutter, die alleinerziehende
und die Krankenschwester,
die mit ihrem 30 Jahre alten Dieselauto, das keinen Partikelfilter haben darf,
die dann also so die Leidtragenden sind, während also sich natürlich die feinen Herrschaften von den Grünen mit ihren 35.000 Euro teuren Lastenfahrrädern mit Chauffeur in die Innenstadt kutschieren lassen. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Also nee, nicht ganz schlimm, einfach so aus so einer Provinzeirigkeit. Ne? Also dass man da noch irgendwie dass man darüber noch reden muss, dass das Auto aus der Innenstadt raus muss. Also wirklich.
Das Schlimme ist ja daran, man hat ja das Gefühl bei den Konservativen, wenn es jetzt, weiß ich nicht, die Grünen nicht fordern würden oder irgendwelche Ökos, gäbe es zumindest die geringe Möglichkeit, dass sie sogar selbst darauf kommen, dass eine Stadt mit weniger Autos ganz gut ist. Aber die sind ja so in ihrem Identitätskulturkampf festgefahren, dass das ja nochmal, die machen, ich habe ja das Gefühl, die machen das nochmal so, wie hieß das in den USA, immer
To own the lips, ja genau, to own the lips. Auch diese Sprache, wie gesagt, das ist ja bewusst so gewählt zum Provozieren. Die sind lost, der Kai Wegner ist lost. Und vor allen Dingen, mir ist dann nochmal aufgefallen, ne, Seoul, Hauptstadt Südkoreas, immer eine Reise wert. Die haben da 8-spurige Straßen in der Innenstadt, ja, 8-spurige Straßen in der Innenstadt, ja. 4 Spuren in eine Richtung, 4 Spuren in die andere Richtung. Und da kannst du dir angucken, wie toll das funktioniert, so eine autogerechte Stadt. Das funktioniert nämlich nirgendwo.
Also es gab, ich weiß gar nicht, wann das war, die Einführung, das wurde damals unter Einführung des Katalysators für Personenkraftwagen diskutiert. Das war Mitte der 80er Jahre. Und vielleicht müsste man einen Technikhistoriker, der 3-Wege-Katalysator, das ist halt ein Ding, das die Abgase filtert, mal ganz grob gesprochen.
Ja, ganz
grob
gesprochen.
Da ging es eben um die Frage, ob man das denn vielleicht mal am Auto einführen sollte, auch in Deutschland.
Ja.
Und weil das in Tokio zum Beispiel, Japan, schon der Fall war und dann dort ist es ja auch fürchterlich angestellt, aber du sagst, das geht gar nicht und
ja.
Wer dann alles irgendwie der Armut verfällt und oh Wunder,
Es
ging
Untergang, doch. Untergang der deutschen Autoindustrie.
Also da müsste man eigentlich sofort ein Impeachment starten, weil also das kostet
für Kai
doch schon,
Wegner.
Ja, solche Aktionen kosten einfach Jahre, die machen jetzt hier rückgängig, sich damit zu beschäftigen, was
Tempo
rückgängig
30,
ist.
Sie machen jetzt Tempo 30 rückgängig, weil die Luftqualität sich verbessert hat. Das ist so ein bisschen wie, seit ich mir die Zähne putze, sind die wirklich so gut geworden. Ich glaube, ich kann damit wieder aufhören. Ich kann damit jetzt wieder aufhören. Ne?
Ja.
Also das ist das Bittere, dass man das alles so sieht und man weiß halt einfach, das ist die Politik, die dazu geführt hat, dass Deutschland jetzt keine guten Autos mehr herstellt. Das ist die Politik, die dazu geführt hat, dass wir hier gefühlt das langsamste und teuerste Internet in der EU haben. Das ist die Politik, die dazu geführt hat, in den letzten 20 bis 30 Jahren, dass jede technologische Innovation zwar vielleicht irgendwie von deutschen ForscherInnen begleitet worden ist, ja, aber andere Länder bauen es dann halt. Und mit anderen Ländern meine ich China. Und heute die Reiche oder gestern die Reiche auch wieder auf irgendeiner Podiumsdiskussion hat gegen erneuerbare Energien gewettert und gesagt, dass man die politisch unattraktiv machen müsste und so. Und ich denke mir nur so, was ist da los? Was ist da los? Aber das haben wir so bestellt, das wird jetzt so gegessen.
Ja, das ist in der Tat, erinnert sehr daran, dass man sagt, okay, jetzt hier das sogenannte Heizungsgesetz, da wird jetzt alles wieder rückgängig gemacht. Na prima. Und dann sind wir wieder so weit wie vor 5 Jahren. Das ist sehr wunderbar.
Ja, nur dass sie das Heizungsgesetz aus irgendeinem Grund gar nicht rückgängig machen können.
Ja, also das ist ja
der Witz.
Aber allein die Ankündigung, ich meine, Kai Wegner wird es hoffentlich oder sicher auch nicht gelingen, auf immer modernere Fortbewegungsformen zu verhindern, aber erst einmal gelingt das doch. Nahtlos ein fügt sich, schmiegt sich quasi an Kai Wegner an. Ein weiterer Punkt, über den wir nicht zu reden gedenken, und darüber hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, dass vor dem immerhin höchsten Verwaltungsgericht des Landes Baden-Württemberg eine Schülerin, überraschenderweise vertreten durch ihre Eltern.
Das sind immer die besten Verfahren.
Einer Beschwerde gegen ein überwiegend vegetarisches Schulessen vor diesem Verwaltungsgerichtshof gescheitert ist. Wie schön. In einer Ganztagesschule im Raum Konstanz, in denen die kleine Sophie oder ähnlich geht, wird Schulessen gereicht und an 4 Tagen in der Woche.
Ja.
An 3 davon vegetarische oder vegane Gerichte. An einem der 4 Tage nur, an einem gibt's Fleisch oder Fisch. Und dagegen sind also die Eltern gerichtlich vorgegangen. Und man fragt sich natürlich schon, wie kann das eigentlich sein, dass die da so einen Verwaltungsgerichtshof, das sind mindestens 3 BerufsrichterInnen, wenn nicht gar 5 pro Spruchkörper,
ja,
befassten und unter anderem mit solchen,
mit solchen
Argumenten wie der Tochter drohe Mangelernährung.
Ja, also als Richter würde ich da ja direkt das Jugendamt informieren. Also wenn die sagen, wenn die nicht mehrmals Fleisch isst, ich würde das Jugendamt, wenn die Eltern selber sagen, das Kind dem drohe Mangelernährung, Jugendamt, das wird schlecht behandelt zu Hause. Eigentlich auch schon Jugendamt wegen den Eltern, weil die Tochter für so eine Klage missbrauchen.
Ja, ich würde dann auch mal solche Sachen überprüfen, ob die nicht bei der theoretischen Führerscheinprüfung geschummelt haben, weil wer so einen Quatsch erzählt, dem ist eigentlich nicht zuzutrauen, dass er das Rotlicht einer Wechselzeichen-Lichtanlage vom Grünlicht unterscheiden kann. Ja, jedenfalls, also dann haben die da geklagt bis zum Get-No und das ist dann auch so, wo man sich sagt, mein Gott, wie gefasst müssen diese Leute sein? Die Richter hielten also die Argumentation nicht für stichhaltig und haben dann auch argumentiert, ja, dass sie dieses Argument fernliegend sei, dass Mangelernährung drohe, denn ich meine, das muss man sich erstmal rauswürgen, so ein Argument, denn die Eltern könnten ja selbst für fleischhaltige Nahrung sorgen. Also das Beefy-Argument sozusagen. Die könnten der ja wie eine Schachtel Beefy da in den Schulranzen, ins Ränzle oder wie man da sagt, stecken. Naja, also das sind noch so Sachen, die kommen wahrscheinlich, das wird ja dann angestrengt worden sein, als es die Ampel noch gab, als da irgendwelche Nagelbirnen in Baden-Württemberg dachten, die Welt geht unter, weil jedes zweite Kind wahrscheinlich auch gezwungen wird, das Geschlecht zu wechseln. Und da haben die dann also noch geklagt. Ja, da darf man deshalb nicht drüber reden, weil man sich auf diese Hakeleien unter gar keinen Umständen einlassen darf. Also wenn die klagen, okay, aller Ehren wert, dass sie sogar da in einer diese Möglichkeit gibt. Das ist aber auch eine Sache, wo man Gerichten schon die Möglichkeit, weitergehende Möglichkeit geben sollte, da einfach mit einer Missbrauchsgebühr dann da zu sagen, ja, mit ja, so einem Quatsch ja, müsste, ja, müsste ja, uns ja, nicht kommen. Ja, also
ja,
wenn man
ja, ja, nee, das,
also
ist,
so,
das ist lustig,
so
dass
sagt,
die Leute,
so
die immer sagen,
Dings, ja, also wo es schlechterdings, wie
nicht
das Bundesverfassungsgericht auch immer zu hohen Gerichten andernorts sagt, schlechterdings abwegig ist, da muss man dann auch wirklich sagen, wisst ihr was, ne? Also
Freunde,
es gab auch in der vergangenen Woche noch so, da hatte uns eine Birne geklagt gegen eine Pride-Flagge im Kinderhort. Verwaltungsgericht Berlin musste entscheiden. Ne?
Jesus
im DIN A3-Form. Und solche Sachen. Dagegen ist, heute machen wir ein bisschen Rechtsprechung. Es gab noch in der vergangenen Woche auch was, wo man sich sagt, mein Gott, Jungs und Mädels. Aber wahrscheinlich vor allem Männer, die das waren, fürchte ich.
Hardy Günthers.
Da hatte einer mit einem Nicht-Elektroauto auf dem
Elektroparkplatz geparkt.
Ja, aber mit der Besonderheit, die Ladesäule war defekt, musste auch gerichtlich geklärt werden.
Verwaltungsgericht
Hamburg.
Natürlich muss das gerichtlich geklärt werden.
Zum Parken aber, vor defekter Ladesäule.
An der Stelle noch, ich glaube, also das ist ein sehr guter Punkt mit dieser Strafgebühr, weil ich glaube, die Typen, die da jetzt da geklagt haben mit dem Schulessen in Baden-Württemberg, das sind wahrscheinlich die Ersten, die sagen, ja und hier Fridays for Future und wie die da alle heißen, wenn die da sich festkleben und die Polizei die wegmachen muss, da können die schön mal selber bezahlen, den Einsatz da, ne? Da können die schön mal selber bezahlen, die Polizeieinsatz. Und wenn dann jemand stirbt, weil die Polizeifeuerwehr nicht durchkommt, dann müssen die das auch bezahlen. So, das sind die allerersten, die sagen würden, hier, solche Leute sind nämlich ganz, ganz ungnädig. Und ich finde es großartig, die Idee zu sagen, sorry, aber das war so doof, das war so auch so erkennbar doof von Anfang an. Wer den Staat mit so einem doofen Quatsch belästigt, der kann das mal schön selber bezahlen.
Ja, selber bezahlen können die das sowieso, aber dass man dann auch sagt, ja, macht dann so eine Vorprüfung.
Ach so, Punitive Damage. Ja, ja, ich verstehe. Ja,
Punitive Damage. Ja. Auch nochmal was anderes, ja, wie wir beide wissen. Aber
ja, nochmal eine extra Strafgebühr. Ja, das finde ich gut.
Ja, ja, ja. Strafe muss sein. So, genug des Nicht-Drüber-Redens,
genug
des
Nicht-Drüber-Redens. Das war aber schon wieder sehr launig. Das war sehr gut. An dieser Stelle der kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Und bei allen Menschen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Ja, Lauer und Wehner ist ja auch bekannt dafür, ein Podcast zu sein für Verbraucherschutzinformationen. Und ich formuliere das jetzt bewusst abstrakt mit einem besonderen Wert für unsere HörerInnen, damit der Kollege Wehner auch sich motiviert fühlt, hier mit zu kommentieren, in dem, was ich sage. Ich hatte nämlich eine so beschissene Erfahrung mit dem Mietwagenhändler Unternehmen Miles, dass ich das teilen wollte, weil ich das schon, und ich finde, das ist keine Bewertung, wenn ich jetzt sage, dass es ein bisschen abenteuerlich ist, was Miles da macht. Jedenfalls, wenn man ein Miles-Auto mietet, dann muss man ja vor Fahrtantritt die Schäden dokumentieren und nach Fahrtantritt dokumentiert man am besten das Auto auch nochmal.
Und während der Fahrt, oder?
Und am besten während der Fahrt noch mit so einer Drohne. Nee, und dann Miles während der Fahrt. Miles schreibt auch, dass man bei Unfällen eine Selbstbeteiligung oder bei Schäden am Auto eine Selbstbeteiligung zahlen muss. Die lassen das mit der Frage, ja, wer ist denn dann schuld an dem Schaden, lassen die so ein bisschen offen. Natürlich, um dann irgendwie im Zweifel sagen zu können, ja, wir wissen nicht, wer es war, also holen wir das Geld jetzt einfach von dir. Und Miles macht das ganz geschickt. Da gibt es dann irgendwie so zwei Möglichkeiten. Also entweder du bezahlst dann da irgendwie 900 Euro Selbstbeteiligung oder du klickst vor der Fahrt noch so ein Knöpfchen an und bezahlst dann irgendwie nur 300 Euro im Fall der Fälle. Was sie aber immer machen, sind 130 Euro Bearbeitungsgebühr, was ich auch schon mal ganz sportlich finde. So, jedenfalls, im Haushalt Lauer kam es jetzt zu einem, ich möchte das jetzt nicht näher, aber es kam zu einem
zu einer Kernschmelze,
der unserer Meinung nach von einer anderen Person unter Missachtung der Straßenverkehr, unter einer eklatanten Missachtung der Straßenverkehrsordnung verursacht worden ist. Und klassischerweise sagt man dann, okay, dann gehen wir mal auf die Versicherung des Verursachers zu und gucken mal, ob wir da den Schaden reguliert bekommen. Miles sagt sich, nö, warum soll ich den Unfallbericht überhaupt lesen? Und schreibt dann, ja, wir buchen das jetzt ab. Das ist besonders lustig in dem Fall, weil ich habe mir die Mails nochmal angeguckt. Die schreiben einem um 13.47 Uhr und 43 Sekunden, wir buchen das ab. Und um 13.48 Uhr hast du von PayPal die Nachricht, wir haben 1030 Euro von ihrem Konto abgebucht. Und was ich also tatsächlich ein bisschen abenteuerlich an der ganzen Geschichte finde, ist ja, dass Miles an dieser Stelle keine neutrale Partei ist, ne? Sondern Miles hat ja einfach ein Interesse daran, dieses Geld wieder reinzubekommen. Ob die dann tatsächlich das Auto reparieren, das stelle ich mal anheim, wie das so schön heißt. Wenn man sich die Miles-Autos in Berlin anguckt, anscheinend nicht. Und das war jetzt einfach die Verbraucherschutzinformation. Liebe Leute, wenn ihr unbedingt mit Miles fahren müsst, Klammer auf, nur um mal zu verstehen, was für ein Unternehmen das ist. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt im Moment gegen Miles und da gab es auch, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Razzia gegen Miles in Berlin und NRW, weil Miles muss in Berlin Parkgebühren bezahlen. Und dafür haben die so Computer an Bord oder irgendeine Software, die dann misst, wie lange stehst du in welchem Bezirk. Und dann müssen die Parkgebühren bezahlen. Die Staatsanwaltschaft Berlin sagt, sie hätte da also Beweise oder einen doch sehr starken Verdacht, dass Miles an diesen Parkgebührdingern da gedreht hat und damit dem Land Berlin ein Schaden in Höhe von 30 Millionen Euro entstanden ist. Und das ist aber noch ein laufendes Verfahren. Ulrich als Strafverteidiger wird auch nochmal sagen können, hier eine Unschuldsvermutung, die gilt auch für Miles, aber ich sag mal so.
Unschuldsvermutung kommt gleich. Für Unternehmen gilt die schon mal gar nicht. Ja.
So, da weiß man schon mal, welches Geisteskind die sind. Also, wenn ihr ein Miles nehmen müsst, dann klickt immer diesen komischen Protection Plus Kram an. Wenn es zu einem Unfall kommt und ihr eine Einzugsermächtigung gemacht habt, jedweder Art, sofort Das kann man in der App ja machen. Also in der App, die dann wo die Kohle dann verwaltet wird, zum Beispiel PayPal, sofort diese Einzugsermächtigung wegmachen. Ja, das war das Großartige heute bei PayPal. Habe ich die angerufen, habe denen die Situation erklärt. Und dann sagten die so, ja, Herr Lauer, tut uns leid, da können wir nichts machen. Ne? Ich meine, wir können das ja nicht entscheiden, ob die das jetzt richtig gemacht haben oder nicht. Ne? Da müssen sie sich an die Verbraucherzentrale, die hat ernsthaft gesagt, da müssen sie sich an die Verbraucherzentrale wenden. Das fand ich großartig, vielleicht großartig. Da müssen sie sich an die Verbraucherzentrale wenden. So, genau. Also man sollte PayPal dann an der Stelle eh nicht benutzen, weil man sich da das mittels der Rücküberweisung beraubt. Aber also, wenn, also generell niemals benutzen, wenn man es benutzen muss mit diesem Protection Plus Scheiß. Und wenn man einen Unfall baut, sobald die Polizei da war und den Unfallbericht aufgenommen hat, geht man in diese fucking Miles App rein, beziehungsweise in die App, mit der man das dann verwaltet mit dem Geld und cancelt diese Einzugsermächtigung, die man denen gegeben hat. Weil was, die sind da gnadenlos. Die sind da gnadenlos, ohne sich den Fall anzugucken, ohne da richtig mal 2 Minuten drüber nachzudenken, wird einfach gesagt, ja, sie sind 100% schuld. Und dann ist das Geld weg. It's gone.
Das ist nicht dann, weg, das hat nur jemand anders.
Ja, genau. Das ist, so geht der Spruch weiter. Ja, es ist gar nicht weg. Ja, das wollte ich nur mal sagen als Verbraucherschutzinformation, weil das hat mich diese Woche so dermaßen aufgeregt und mich diese Woche so dermaßen viel Zeit gekostet. Meine persönliche Vermutung wäre auch, dass Miles gar kein Geld mit diesen Fahrten verdient, sondern dass das eigentliche Geschäftsmodell ist, dass die Leute da irgendwelche Kratzer reinmachen, damit die dann die 1030 Euro Gebühren da Selbstbeteiligung abziehen können. Das ist Wahnsinn. Und ich hatte am Anfang gedacht, das wäre irgendwie so ein Fehler. Dann habe ich da angerufen bei Miles. Dann hatte ich da irgend so einen Brudi am Telefon und er sagte dann so zu mir, ja, was hast du gedacht, wie das hier läuft? Du fährst hier mit dem Auto durch die Stadt und machst einen Unfall und dann passiert nichts oder was? Ich so, Entschuldigung.
Da kam aber Stimmung auf.
Wie reden Sie mit mir? Ich meine so, ich bin sehr froh, dass dieser Anruf aufgezeichnet wird, aber anscheinend will Ihre Firma das ja so, dass Sie so mit der Kundschaft sprechen. Also es ist echt, im Englischen gibt es das schöne Wort, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon, flabbergasted. Das ist also wirklich, das lässt mich sprachlos zurück. Ulrich, was macht das mit dir? Konnte ich dich jetzt dazu bewegen, irgendwas dazu zu sagen oder schweigst du vornehm?
Ich bin sehr motiviert, fortan immer das Flabbergasting of the Week zu identifizieren. Und finde als Lifehack diesen Move, dass wenn immer man mit einem Carsharing-Fahrzeug
einen Unfall baut,
wenn glaubt, dass da irgendwie ein Schaden dran aufgetreten sein könnte, dann im Rahmen des Rechtmäßigen die Luken dicht zu machen und zum Beispiel das Häkchen für die Möglichkeit, Knete einzuziehen, einfach entfernt in seinem Smartphone. Das finde ich sehr lehrreich. Kommt man kaum drauf, wenn man es nicht erlebt hat. Ne? Da musst du dann erstmal in diesem Moment, wenn es dann also auch noch so eine Konstellation ist, wo dir jetzt nicht irgendwie ein Vogel in die Scheibe geflogen ist oder sowas, sondern was auch, also jedenfalls, wenn es irgendwie so eine Unfallsituation ist, die ja einen, wenn man nicht sowieso Stuntwoman ist oder Man, ein bisschen negativ mitnimmt, berührt, dass man dann als allererstes, bevor man noch anfängt, den Unfallgegner zu beschimpfen, das Häkchen rauswarf. Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Nein, erst das Häkchen rauswarf.
Ich muss ja erstmal schnell das Häkchen rauswarf.
Entschuldigen Sie, bleiben Sie mal stehen, Sie Mieses und so weiter. Das ist schön. Ich muss sagen, ich habe mich mit Fragen allgemeiner Geschäftsbedingungen das letzte Mal auseinandergesetzt. Da gab es noch ein eigenes Gesetz dazu, das AGBG. Ja. Und mittlerweile sind die, habe ich mir sagen lassen, alle ins bürgerliche Gesetzbuch überführt worden. Umgezogen, wie man so sagt. die ganzen Wirksamkeitskontrollregeln für Klauseln bei Mietwagen und im Allgemeinen, in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Praxis, dass bestimmte Kosten erstmal eingezogen werden können, die ist wahrscheinlich auch schon geprüft und wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad nicht beanstandet, aber also es tut dem Rechtsgefühl doch ein bisschen weh, dass sie das einfach einfach so, also jetzt ist tatsächlich dem Rechtsgefühl, nicht der sozusagen normalpsychologischen Emotion.
Ja, ja.
Und ja, also das ist bei anderen Mietwagen meines Erachtens auch so, dass man denen dann die Kreditkarte hingibt und die dann am Ende sagen, Moment, mal, sie hatten hier, was da ja gerne ist, dass man an der Felge einen Schaden verursacht hat.
Ja, das hatten wir jetzt bei unserem Leasing, Leasing-Auto, als wir das zurückgegeben haben, da kamen die auch mit der Felge. Da kam dann so ein Dekra, da war der Typ von der Dekra da und statt einfach zu, weißt du, die Santander Bank hat extra so ein Papier rausgebracht, wo sie sagen, diese Schäden, das ist wear and tear, das ist vollkommen normal. Diese Schäden, die müssen irgendwie beglichen werden. Ja, so, dann sagen die, Kratzer an der Felge, 20 mm lang und 1 mm tief. So, dann kommt da der Typ von der Dekra, macht dann da irgendwie, guckt sich das Auto an. Ich war leider nicht dabei. Hält dann da so ein Messding irgendwo auf die Felge, natürlich nicht neben den Kratzer, sondern einfach irgendwo im Bild, macht dann ein Foto, nirgendwo eine Messung, ne? Nirgendwo steht hier so und so lang, so und so tief. Nö, keine Messung, weil ich meine, auf dem Foto ist doch hier so ein Millimeter-Ding, boah, was ist denn jetzt das Problem? Und dann sagen die, ja, hier, Felge muss ausgewechselt werden. Felge ist ein Kratzer dran. Ich habe bei denen angerufen, ich habe gesagt, ja, aber die Felge, die kann man doch noch benutzen, oder? Da ist doch die, das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie die strukturelle Integrität. Das Geile ist, die Kratzer dieser Felge diese Felge wurde bei einem Unfall beschädigt, der von dem Autohaus, also Autohaus König, reguliert worden ist. Also da war ich bei denen in der Werkstatt, die haben das repariert. Ja, meinte ich halt auch zu dem, ey, hör mal, denn wenn ich gewusst hätte, dass ich jetzt wegen dieser scheiß Felge hier Probleme kriege, da hätten die doch einfach gesagt, oh ja, nee, also die Felge, die ist so kaputt, die müssen wir austauschen, ne? Das Auto braucht eine neue Felge, ne? So, also das Schlimme ist, es sind dann immer so diese Beträge, so 200 Euro, 300 Euro, wo die genau wissen, da ist niemand so verrückt, Klammer auf, außer der Lauer, da ist niemand so verrückt und geht da jetzt bis nach Kaiserslautern.
Also ich kenne auch keine, wir sind auch, sagen, ja, fast glücklicherweise oder tragischerweise keine Rechtsanwälte bekannt, die sagen, oh, prima Fall, habe ich richtig Bock drauf. Ja. Und,
nein, das ist ja auch totaler Quatsch und deswegen machen die das ja auch, weil die halt wissen, ja, das ist so. Und dann ist mit diesen Kratzern. Ich habe diese Kratzer, ich wusste gar nicht mehr, dass diese Kratzer, die hat man auch nicht gesehen.
Ja,
sagen, also, hier, Kratzer in der Felge.
Also der Schaden an der Felge, das muss man wirklich sagen, oder der Kratzer an der Felge, das ist vielleicht auch so eine Metapher für vieles in unserem Land. Also eine andere Metapher, auf die wir heute gestoßen sind, ist der Laubbläser natürlich, wo man sagt, was ist eigentlich das Konzept dahinter, dass man so Blätter, die irgendwo auf der Straße, dass man die irgendwo anders hin mit Luft
bläst.
Mit lauter Luft irgendwo hinbläst, ne? Also, ja, und also Felgenschäden, das ist wirklich, also, ich bin auch ziemlich sicher, dass es Felgenschäden außer in Deutschland, Österreich oder Schweiz, gibt es die nicht. Nee, vielleicht Benelux, aber das schon da wird es irgendwie ein bisschen legerer. Ich meine, kannst du dir irgendeinen Luxemburger vorstellen, der sagt, wir haben einen Schaden in der Felge, dann sagt der Luxemburger, ich scheiß dich zu mit meiner Knete, hau ab mit deiner Felge.
Ich verstehe auch das Konzept der Leichtmetallfelge tatsächlich nicht, weil früher gab es Radkappen.
Die sind auch sehr schwer,
Das hatte ja einen Grund, warum man eine Radkappe hatte, weil die Leute, die Autos gebaut haben, die wussten, da kommt es schnell zu Kratzern. Deswegen wäre das doch gut, wenn wir da so einen kleinen Schutz für wenig Geld, den du da drauf machst und wenn das verkratzt ist, machst du einfach ein neues drauf, musst du nicht das ganze Rad wechseln. Und irgendwie diese ganzen Sachen, die scheint man irgendwie vergessen zu haben, das ist auch ja jetzt dieser Schaden da an dem Auto, das sind ein paar Kratzer. Da hat der TÜV-Gutachter irgendwie gesagt, ja, 8.443 Euro oder so. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Da habe ich es halt in eine Werkstatt geschickt, also die ich gut kenne, wo ich auch dem Typen da vertraue, ja. Natürlich in Bonn.
Der Hassan.
Ne? Und nee, nicht der Hassan, aber so, man kennt sich. Und da meinte der, nein, also jetzt so, was ich hier von den Fotos sehe, was da so steht und was sie mir jetzt erzählt haben und so, das ist vollkommen normal. Das ist vollkommen normal, dass man für die zwei Kratzer muss man jetzt alles austauschen, ja, und neu lackieren und so. Ja, das kostet halt 8.000.
Ja, das ist halt ganz furchtbar. Das, ich meine auch, das müsste, wir sind ja tatsächlich immer wieder, also ungewollt werden wir immer Autopodcast, wenn wir damit anfangen.
Ja.
Also,
ja, ja.
Tja. Männer halt,
wir sind ja auch ein
Männer-Podcast.
Ne? Ja. Ja, wir sind ein Männer-Podcast, ja.
Also, ja, das ist sehr ärgerlich, da schließt sich ja dann, oder der Kreis schließt sich nicht, aber die Liste des Elends geht ja weiter, wenn man an den Straftatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort noch denkt, also landläufig Fahrerflucht genannt.
Ja.
Wo man, also das ist etwas, was Staatsanwaltschaft und Gerichte komplett verstopft, wenn da jeder irgendwie, der auf dem Netto-Parkplatz oder was ist dieses große da, Real-Parkplatz, wo die alle mit dem Auto hinfahren, samstags total gestresst und so.
Ja.
Und so weiter und so fort.
Kaufland hat auch sehr große Parkplätze.
Kaufland, genau, Kaufland meine ich auch. Real, weiß ich gar nicht, ob es da gibt. Und ja, das darf ich jetzt nicht verlieren in den Gedanken an solche Einzelhandels-Großdinger.
Fahrerflucht.
Und wenn man da auf dem Parkplatz irgendwie einen anfährt und irgendwie drei Kinder prügeln sich hinten im Auto, man sagt, komm, ey, ich fahr jetzt einfach weiter. Es wird schon nicht so schlimm sein. Und dann, dann kannst du ja auch sicher sein, dass da einer, mir ist es noch nie passiert, da kannst du auch sicher sein, dass da irgendeine Birne ist, die sagt, Ich hab's genau gesehen,
ja.
Das war der.
Ich bin auch bereit auszusagen.
Das war der Telto Fleming-Strich CD 109.
Ja. Nee, der macht NATO-Alphabet.
Ja, ja, das war. Ja, whatever. Tucker. Fucker. Und right. Okay, das war ein schöner Hinweis, ja.
Ganz kurz. Ich glaube nicht, dass die AGB und Beförderungsbedingungen AMB, allgemeine Beförderungsbedingungen von Miles, dass die das hergeben, weil da steht zwar drin, ja, wir buchen im Zweifelsfall diese Selbstbeteiligung ab, aber da steht nicht, also das wäre jetzt so mein Rechtsempfinden, gerade in so einem Schadensfall, dass die sagen, ja, wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, sie sind schuld, ja, und wenn es jetzt hier von ihnen keinen Widerspruch gibt, dann buchen wir das ab oder wir buchen das innerhalb von einer Woche ab oder so. Aber das machen die alles nicht, sondern die buchen es einfach sofort ab, ohne dir vorher zu sagen, was der Grund dafür ist, sondern sie buchen es einfach ab. So.
Ja, also und, das muss korrespondieren dann mit irgendwelchen Erläuterungspflichten, auch sonst geht das. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das hält, dass diese AGB der Überprüfung standhalten, weil... Ja,
wie auch.
Ja, so geht das nicht. Ne?
Stell dir mal vor, in den AGB würde drinstehen, wenn sie einen Unfall bauen und wir dann den Unfallbericht haben und wir nur so ein kleines bisschen der Meinung sind, sie könnten schuld sein, beziehungsweise eigentlich ist es uns egal, wir sagen einfach, sie sind schuld und wir buchen ihnen dann die 1030 Euro sofort ab. Wird ja keiner mit diesen Autos fahren, wenn das so, wie die das machen, in den AGB drinstehen würden.
Scheint sich um eine Art Schuldvermutung zu handeln.
Ja, also auf Seiten von Miles, also ich habe die Vermutung, dass er ziemlich Arschloch ist.
Ja, das ist die Gegenvermutung. Das ist die passende, das passt ja auch ganz gut zusammen. Das ist kongruent.
Ja.
Ja. Oder komplementär meine ich nicht, kongruent.
Ja.
Quatsch. Ja, right. Unschuldsvermutung.
Jens Spahn. Spahn, ja.
Genau.
Nachdem wir letztes Mal nicht über Jens Spahn gesprochen haben, müssen wir heute kurz über Jens Spahn reden. Es gab nämlich eine etwas komische Verschiebung in der Debatte. Für 2 Sekunden sah es ja so aus, als müsste sich Jens Spahn mal rechtfertigen. Markus Lanz. Wo ich ja immer sage, Deutschlands gefährlichster Talkshow-Host, ja. Der macht zwar immer so seichte Unterhaltung, aber wenn der will, dann führt dich aufs Glatteis und dann rutschst du ein dann brichst du ein mit deinem Arsch ins Glatteis und dann wartet der da in dem kalten Wasser schon auf dich und dann macht er dich fertig. Und der hat den Spahn auch ziemlich in die Pfanne gehauen. Für 2 Sekunden sah es so aus, als hätte das möglicherweise für Spahn Konsequenzen. Dann haben sich die Reihen auch im CDU-Vorstand geschlossen und dann haben die ihm alle ihr Vertrauen ausgesprochen. Und jetzt gibt es eine neue Entwicklung in der Debatte. Und darüber wolltest du reden. Und als ich es gehört habe, muss ich sagen, war ich auch ein wenig verstört. Ein bisschen Breche im Mund hatte ich.
Ey, das ist aber eine schöne Metapher. Ja, neue Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob es eine neue Entwicklung ist. Ich wollte über einen tatsächlich Einzelaspekt sprechen, zu dem ich auch gleich komme. Nur um es ein bisschen einzubetten, unter der Führung des genialen Tycoons Jens Spahn hatte ja die Bundesrepublik am Ende, ja, je nachdem, wie man es rechnet, jedenfalls, ich glaube, es waren am Ende Masken in einer Zahl von, ich glaube, 8 Milliarden Masken und jedenfalls für ein 8 Milliarden Masken war es nicht. Es waren 5,7 Milliarden Corona-Masken. Also die halbe Weltbevölkerung konnte für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung versorgt werden. 5,9 Milliarden Euro waren gezahlt worden oder an Verbindlichkeiten eingegangen worden. Ja. Das berühmte Open-House-Verfahren, wo also offene Türen auch noch eingerannt wurden, wo Jens Spahn, man kann inzwischen sagen, nachweislich sich für einen hohen, besonders hohen Preis von 4,50 Euro pro Maske ausgesprochen hatte. Und die logistische
Empfehlung seines Hauses.
Genau. Und die logistische Abwicklung über das Unternehmen Fiege.
Entgegen der Empfehlung seines Hauses.
Und entgegen auch Zuständigkeiten zwischen Ministerien, die an für sich Beschaffung im Innenministerium ansiedelten, die Entscheidung für ein Unternehmen aus dem Nachbarwahlkreis von Jens Spahn im Münsterland. Kurze Klammer auf, als so eine Forderung kam, Berlin müsse ein Iron Dome bekommen, im Hinblick auf die Bedrohung aus dem Osten, hat tatsächlich Ricarda Lang sofort mit ihren sehr agilen Twitter-Gedanken und Twitter-Fingern, hat sie sofort auf dem Nachrichtendienst X gesagt, das könne ja Jens Spahn mit einem Mittelständler aus dem Münsterland errichten, den Iron Dome für
da
Berlin.
War die, CDU sehr beleidigt, da waren die alle sehr beleidigt.
Das hat mir sehr gut gefallen. So, also long story short, da ist also einiges, was auch bei mitteltiefgründiger bis oberflächlicher Betrachtung ein sehr, sehr dunkles Licht auf Herrn Spahn wirft. Die Gegenbewegung verweist dann auch an so einer Art umgekehrtem reziproken Gaslighting darauf, dass wir damals alle nicht wussten, wie es ausgehen würde und er sich ja nur sehr, sehr angestrengt hatte. So, das ist die Diskussion. Jetzt ein Aspekt, und das komme ich endlich, nachdem ich mich so lange abgelenkt habe, komme ich zu dem Aspekt, über den ich sprechen wollte, auch von Leuten, die ansonsten Checker haben, kommt immer wieder, ja, für Jens Spahn müsste man ja auch die Unschuldsvermutung gelten lassen. Und also mit anderen Worten, zumal auch immer wieder im Raum steht, dass man sagt, es kann ja der Spahn, der ist so gerissen, der hat es doch nicht gemacht, ohne sich persönlich dazu bereichern. Jedenfalls, also kommt immer wieder, oh, Unschuldsvermutung. Und da muss man sagen, man kann das bewerten am Ende des Tages, wie man will. Man kann sagen, ja, der Jens ist ein Held, dass er so entschlossen da zugepackt hat. Man kann sagen, es ist der schlimmste Geldverschwender aller Zeiten, egal wie man sich entscheidet. Die Unschuldsvermutung gilt jedenfalls für Politiker im Allgemeinen, aber und auch ganz besonders für Jens Spahn gerade nicht. Also die Unschuldsvermutung gilt dann, wenn er strafrechtlich verfolgt wird. Die Unschuldsvermutung gilt dann, wenn er sich von mir aus in einem arbeits- oder dienstrechtlichen Prozess befindet. Die gilt, wenn er in den Maßregelvollzug eingewiesen werden soll oder wegen eines dienstlichen Vergehens aus dem Amte enthoben werden soll. Whatsoever. Aber sie gilt jedenfalls nicht für einen Politiker bei Bewertung der Frage, ob er schwerste Verfehlung beziehungsweise größten Mist gebaut hat. Und das ist eine weitere, da darf man denen nicht auf den Leim gehen. Die spielen das Ganze, spielen die wahnsinnig geschickt. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft zu sehen, wie eine ziemlich gute Verteidigung da aufgebaut, gestaltet und dann geleistet wird.
Spahn auch mit seinem Mimimi-Video.
Gut.
Ja. Und Spahn auch mit seinem Mimimi-Video, wie sehr ihn das jetzt treffen würde, diese ganze Kritik und so, ne? Und das sei ja alles auch sehr schön.
Ganz genau. Und jetzt eben, dass da dann noch Leute kommen und den Begriff der Unschuldsvermutung anführen, das geht gar nicht. Ja, das ist gar nicht mal mit böser Intention gemacht. Das ist eigentlich so eine gewisse Routine, dass man so, es gilt die Unschuldsvermutung, wo man sich so den Anstrich besonderer Objektivität geben möchte.
Ja, der Punkt.
Es sind nicht die Leute, die das zu Verteidigungszwecken sagen. Ja. Zu Verteidigungszwecken finde ich das also auch so als Blendgranate super, ne? Würde ich auch mal.
Ja.
Aber auch spahnkritische Leute, die das irgendwie so der Ausgewogenheit halber anführen, das, so geht das nicht. Und hier kann man nämlich sehen, wie man sich richtig, richtig gut verteidigt. Und das geschickt in die Länge ziehen, der Spahn, der sagt, fast gar nichts. Schön ganz schmal, nicht da irgendeinen Quatsch die ganze Zeit labern. Der hat sich einen Argumentationstopos rausgesucht, der lautet, ja, damals war es so schlimm, wussten wir ja alle nicht.
Ja, da war Krieg, ne?
Und ich war jung und brauchte das Geld. Und dann hat er dafür gesorgt, dass seine Sekundanten da sind. Diese entscheidenden zwei Wochen, die die neue Gesundheitsministerin den Bericht zurückgehalten hat, wahnsinnig gut gemacht. Und dann noch ein letzter Gedanke, auf den ich da auch gekommen bin, also im Vergleich, also als Spiegelung an meiner eigenen Praxis der Strafverteidigung, habe ich da auch gedacht, ja, klar, es ist einfach so viel einfacher, so viel leichter und so viel wirkungsvoller, Leute zu verteidigen oder dass sie sich selbst verteidigen, die überhaupt kein Gewissen haben und schon gar kein schlechtes Gewissen haben, als Leute zu verteidigen, die selbstkritisch, selbstreflektiert sagen, es kann sein, dass ich nicht alles richtig gemacht habe. Und das muss ich tatsächlich auch aus meiner Praxis sagen, wenn also jemand reinkommt, der also irgendwie erwischt worden ist, durchsucht worden ist, schon in U-Haft sitzt, und wenn also einer reinkommt, der als allererstes sagt, wo kriege ich Schadensersatz für die Maßnahme her? Den kriegt man auch letztlich ziemlich gut verteidigt. Jedenfalls besser als denjenigen, der sagt, Rechtsanwalt, ich habe totale Scheiße gebaut, helfen Sie mir.
Ja.
Und Jens Spahn ist natürlich so diese super gerissene Nummer, die sagt, so ich doch nicht, ich habe doch das alles richtig. Also ich zahle so viel Steuern, da kann ich doch mal ein paar hunderttausend Euro hinterziehen.
Ja.
Und ja, also Chapeau einerseits, aber es ist natürlich auch wirklich frustrierend, dass da, wenn man bedenkt, wie die moralisch hochstehende Partei, die Grünen, da mit so kleineren Aphäroiden-Situationen umgegangen sind.
Ja, das ist immer das Schlimme bei den Linken, das sagen wir ja auch schon seit 1000 Jahren, dass sie dann immer versuchen, es zu erklären, in diesem wirren Glauben, wenn ich das nur gut genug erkläre, dann wird es sich schon alles auflösen in Wohlgefallen, ja.
Also Thema Unschuldsvermutung, das stimmt nicht, weil hier ist es anders. Hier gibt es kein Verfahren, das am Ende zu einem Urteil kommt. Deshalb gibt es ja auch keine Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung sagt, erst wenn das rechtsstaatliche Verfahren abgeschlossen ist, kann man über Schuld oder Unschuld eine Aussage treffen. Aber hier gibt es das ja nicht. Insofern ist das eine der übelsten Blendgranaten, zu sagen, Moment, das ist doch unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Weil das Gegenteil wird natürlich nie bewiesen. Es wird nicht bewiesen.
Leider
genauso
nicht.
Wie es in den allermeisten Gerichtsverfahren ist es ja nicht so, dass dann hinterher die Beweisführung so weit gelangt, dass man die Tatbegehung dann auf dem Video hat und auch noch gerade in einem Gedankenlesgerät das Gehirn des Täters hatte und sagen, oh, da hatte er auch noch Vorsatz. Nein, so ist es nicht. Und so wird es erst recht hier nicht sein. Mehr kommt da nicht. Und deshalb muss man jetzt zum Urteil kommen und man kann nur zum Urteil kommen, dass sich dieser Herr Spahn so maßlos überschätzt hat, dass er für jedes Amt außer Vorstandsvorsitzender von Tesla vielleicht ungeeignet ist.
Nee, also ich
US-Präsident
sag mal.
US-Präsident vielleicht noch.
Ich sag mal, ja, ich sag mal so, was für Jens Spahn gilt, ist nicht die Unschuldsvermutung, sondern der Anfangsverdacht. Ne? Also vor allen Dingen, es gibt ja, ich glaube, das wird ja auch in einem Gerichtsverfahren, du kannst mich da aber gerne berichtigen, Ulrich, aber ich glaube, das wird ja in einem Gerichtsverfahren auch berücksichtigt, so der Täter in der Gesamtschau. Ne? So, und wenn du jetzt jemanden hast, der also ständig solche Sachen macht, ne, also als Spahn Staatssekretär im Finanzministerium war, da war er an so einem Fintech-Startup beteiligt. Ne? Dann hat er da irgendwie die Wohnung von so einem Medizinlobbyisten gekauft. Der wurde dann im Gesundheitsministerium eingestellt und hat erstmal eine Gehaltsverdopplung bekommen im Vergleich zu dem Typen, der den Job vorher hatte. Ne? Dann macht er diese Spendendinner mit den 9.999 Euro. Ja? Das ist, der Spahn macht ja die ganze Zeit Dinge, wo du das Gefühl hast, hier geht es nicht um Arbeit als Politiker oder das Wohl des Volkes, sondern einfach um ihn und dass er sich da irgendwie die Taschen voll machen kann. Und das ist das Krasse. Ne? Und ich meine, ja, wir haben es letztes Mal gesagt, wir sagen es jedes Mal, meiner Meinung nach ist ein hinreichender Tatverdacht da, dass es da Kickbacks für ihn gab und deswegen müsste ein Staatsanwalt den mal durchleuchten. Also ich meine, wenn du dir überlegst, was die alles machen, wenn du da beim Bürgergeld der Verdacht besteht, dass du sonst was gemacht hättest oder wie die Hartz-IVler sich nackig machen mussten und so und hier Spahndolf, der macht da einfach fröhlich. Und also auch dieses, muss man einfach sagen, dieses, ja, wie sehr ihn das jetzt mitnehmen würde, ne? Also der ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, der teilt ja auch mal gerne aus und dann ist ja jetzt die Unschuld vom Lande, die da jetzt irgendwie ganz hart mitgenommen ist, weil die Leute alle so gemein zu ihm sind. Ne? Also das ist ganz furchtbar zu ertragen. Das Schlimme ist aber auch, dass es halt funktioniert, ne? Weil es halt eben keine Springerpresse gibt, die jeden Tag schreibt, wie schlimm das ist. Im Gegensatz zu Habeck, wo es dann 95 Artikel darüber gab, dass der Greichen ja jetzt mal gar nicht geht, ne? Und dass das mit dem Trauzeuge, dass der da Trauzeuge war, der eine Typ, das ist im Grunde genommen der schlimmste Korruptionsfall in Deutschland seit Erfindung der Korruption, ne? Also,
ja,
es ist wirklich traurig, aber man darf sich da nicht entmutigen lassen. Man muss es einfach immer wieder sagen. Jens Spahn ist ein extrem schlechter Minister. Wäre er, als würde er sich als Geschäftsführer einer Firma so verhalten, wie er es gemacht hat, wird er wahrscheinlich schon mit anderthalb Beinen im Knast stehen, weiß ich nicht, wie du das siehst, Ulrich. Und das muss irgendwann für ihn Konsequenzen haben. Und an der Sache siehst du auch schön, warum der Friedrich Merz in der CDU unter Angela Merkel nichts geworden ist. Warum der nichts geworden ist. Weil dem im Vergleich zu Angela Merkel der Killerinstinkt fehlt. Angela Merkel hätte Jens Spahn zu diesem Zeitpunkt schon längst abgesägt gehabt. Die hätte ihm ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen und dann hätte die den abgesägt gehabt, einfach weil es eine günstige Gelegenheit ist, sich da eines Typen zu entledigen, der sich zu höherem Berufen fühlt. Und wenn ich Friedrich Merz wäre, oh Gott, also es ist schlimm, wenn man sich sowas jetzt vorstellen kann. Das
ist ein bisschen schwierig, ne? Ja,
also,
aber
wir sind halt auch ein guter Ab-18-Podcast, ne? So, also wenn ich Friedrich Merz wäre, also der muss doch checken, dass der Spahn, ich meine, da gab es Artikel drüber, dass der Spahn einfach permanent an dessen Stuhl sägt, kurzfristig und langfristig. Und dass der Merz da nicht das Rückgrat hat, einfach zu sagen, you know what, fuck it. Auch einfach mal so, damit die da in der CDU wissen, okay, cool. Also wenn man da ein bisschen über die Stränge schlägt, dann war's das, ne? Aber nee, anscheinend alles Bingo Bongo.
Ja, wir empfehlen, also du auch mit dieser Übung, dich sehr, sehr stark in Friedrich Merz hineinzuversetzen, empfehlen jedenfalls Friedrich Merz, Jens Spahn einzudämmen und zeitnah abzusägen. Das geht gar nicht anders. Und das muss sein, denn also ein Leben mit Jens Spahn in noch wichtigerer Position als jetzt kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Nicht vorstellen, möchte ich mir auch nicht vorstellen. Das ist nicht gut. Also einen Anfangsverdacht würde ich auch sagen, dass der sich da die Taschen voll gemacht hat. Müsste man mal klären. Also Anfangsverdacht einfach nur so nach dem Motto, kann nicht anders sein, aber müsste irgendwas finden. Ne? Und ja, und wenn ja, man eine das Strafe... Heißt,
man müsste irgendwas finden.
Ja, was heißt,
man bevor man sich die Konten finden. Anguckt oder was?
Ja, sicher, kannst du nicht einfach die Konten angucken.
Ja, bei dem Typen, der nicht erklären kann, wie er sein 5-Millionen-Villa da gekauft hat.
Ja, irgendwas muss sein. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ja, wenn es das gäbe, würde ich dir sofort eine Strafanzeige erstatten.
Die Smoking Gun. Die Smoking Gun. Ja.
The Bloody Knife.
Gut. Ja, und dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, ist Jens Spahn erpressbar? Wahrscheinlich schon. Ja. Gut, also, dann.
So wie Donald.
So, mit dem Pippi-Tape, ja.
Ja.
Was haben wir noch? Du wolltest noch ganz kurz sagen.
Ich weiß
sagen,
gar nicht, ob ich dazu jetzt noch in der Lage bin, das zu sagen.
Ja, aber du wolltest noch ganz kurz sagen, warum Bauturbo und Investitionsbooster
so,
dich
ja,
zum
Mensch,
Kotzen
das war
bringen.
Eigentlich, ja, das war im Grunde genommen fast was zum nicht drüber reden. Bauturbo und Investitionsbooster, ne? Also, das ist ja heute der Tag, bei dem in aller Munde der Investitionsbooster war. Und in Wirklichkeit geht es darum, dass der Bundestag, das ist eine weitere Metapher, und immer da, wo in der Politik Metaphern sind, da droht Gefahr, verarscht zu werden, dass der Bundestag das Wachstumspaket beschlossen hat. Und Wachstumspaket, gut, das ist vom Framing her vielleicht ein eher klassisches Framing. Der Investitionsbooster ist schon ein fast etwas avantgardistisches Framing für das Umfeld der Politik. Hinter diesem Blendwort verbirgt sich eine Vielzahl komplexer und sehr technischer Dinge, die also zum Beispiel Investitionsabschreibungen betreffen und wo also die Abschreibungsmöglichkeiten von Unternehmensinvestitionen modifiziert werden, um schnellere Abschreibung und damit höhere Liquidität im Unternehmen zu ermöglichen. Und dann werden also zum Beispiel Anschaffungen von bestimmten Investitionsgütern, auch von E-Autos, werden erleichtert, steuerlich attraktiver, dass also Unternehmen, die Elektroautos kaufen, Abschreibungsmöglichkeiten 75%ige Abschreibungsmöglichkeiten im ersten Jahr der Anschaffung, nun auch auf Fahrzeuge jenseits von 75.000 Euro erhalten. Zwischen 75.000 und 100.000 Euro kann man 75%ige Abschreibemöglichkeiten im ersten Jahr der Anschaffung machen. Also das reduziert schön. Dann gleich den Gewinn. Und also Investitionsturbo ist einfach schon ein summarischer Blick dahinter. Also stellt man fest, das ist was anderes. Das kann man nicht machen, dass man es einfach nur Investitionsbooster nennt, bin ich durcheinander gekommen. Nämlich, weil auf anderem Gebiet wird der Bau Turbo gezündet. Und
man kommt gar nicht mehr mit.
Das ist also vor lauter Technikalia kommt man gar nicht mit der Bauturbo. Und da würde man ja doch schon mal gerne ein bisschen genauer wissen, statt da immer mit so einer Worthülse beworfen zu werden, was ist das denn eigentlich? Und auch der Bauturbo besteht, selbstverständlich kann auch ich den jetzt nicht, habe ich mir den nicht so genau angeguckt, dass ich den wirklich, wirklich bewerten könnte. Aber das sind also im Wesentlichen also Planungserleichterungen, die da angestrebt werden, dass die Bauplanungsverfahren beschleunigt werden, dass da bestimmte Voraussetzungen und wer das schon mal gesehen hat, was es doch allein an Ordnungswidrigkeiten gibt, wenn du Formular 117 nicht rechtzeitig einreichst, ist der Hammer. Das sind sehr komplexe Gesetzeswerke, gut oder schlecht oder was auch immer, die jedenfalls vollkommen unterkomplex aller Orten mit so einem Begriff wie Turbo belegt werden. Das stört mich, wollte ich einfach nur mal sagen, nicht ganz tiefgreifend, aber bitte nicht einfach so dauernd dann so ohne Anführungsstriche sagen, An- und Abführung. Das geht so nicht.
Ja,
Punkt.
Ich muss, das erinnert mich, wie hieß nochmal dieses Gesetz damals von der GIFE?
Das gute Kita-Gesetz, oder?
Das gute Kita-Gesetz, genau.
Das schöne Mädchen-Gesetz.
Ja, das schöne lecker Mädchen. Nee, und.
Lecker Mädchen-Gesetz, ja.
Lecker Mädchen. So, das lecker Mädchen-Gesetz. Nee, und hier, und das ist ja jetzt dasselbe in Grün, ne? Ja, also das ist im Grunde genommen so ein bisschen symptomatisch, ne? Also statt einfach mal irgendwas zu machen, sagt man, wir machen jetzt den Investitionsturbo und dann kommt aber wieder nichts. Also ich meine, wie oft gab es das denn schon? Irgendwelche, kannst du dich noch an den Herbst der Entscheidungen erinnern?
Ja,
so, das ist alles eine Bauturbo, Investitionsbooster.
Ja, und Frau Baas arbeitet ja am großen Rentenpaket. Ne? Da denkt man ja
Rentenpaket,
auch,
das ist ja...
Rentenpaket, wie schön, da kommt dann so ein Fahrer an und bringt dieses Paket und
bringt
da lauter schöne Sachen drin. Ne?
Ja,
und da
ja,
in dem Rentenpaket soll sich dann befinden, dafür reicht aber jetzt die Tinte im Füller nicht mehr, soll sich ja befinden das Vorbeschäftigungsverbot beziehungsweise die Aufhebung des Vorbeschäftigungsverbots. Das könnt ihr, liebe Kinder, könnt ihr das mal nachschauen.
Könnt ihr selber googeln.
Könnt ihr selber googeln. Aber passt auf, es gibt ein sozialrechtliches und ein arbeitsrechtliches Vorbeschäftigungsverbot. Es ist gemeint das Arbeitsrechtliche, nicht das Sozialrechtliche.
Wow, Ulrich.
Und das ist der große Wurf von Bärbel Bas.
Was es alles gibt. Bärbel. So, war das nicht irgendwie beim kleinen Arschloch? Na, wer bist du denn? Ich bin die Bärbel. Irgendwie sowas. Ja. Also, ging aber nicht um Bärbel Bas, sondern um eine andere Bärbel. So, jedenfalls. Ja, ich glaube, da muss ich das jetzt abbilden.
Ja, it's about to be bound.
It's about to be bound up. Ja, das ist our English is also
English
very
speaking
beautiful.
Guests, yeah.
Our English speaking guests. Thank you for listening to Deutsche Bahn. So, also, liebe HörerInnen, das war die 194. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 26.06.2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Streitschlichtungsverfahren und Wärmepumpen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr könnt ihn unterstützen unter plus.lauerundwehner.de. Alle Infos findet ihr dort. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch. Lasst euch nicht verrückt machen. Kommt gut durch die Restwoche. Pass auf im Berliner Straßenverkehr, auch wenn es auf den Mix ankommt und so, ja. Und dann hören wir uns wieder demnächst bei Lauer und Wehner. Mach's gut. Tschüss.
Alle, adios. Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation. Bewältigung, bester Podcast. Musik.
And the sun goes down.